Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fründrich, guten Abend. Die Deutsche Bank macht zum ersten Mal seit 2014 wieder einen Gewinn und das mitten im Pandemiejahr. Darauf schauen wir in dieser Sendung. Zunächst aber zu den Hilfen für Unternehmen und für Familien. Darauf hat sich am späten Abend der Koalitionsausschuss verständigt. Sowohl SPD als auch Union sind mit den Ergebnissen zufrieden. 150 Euro Kinderbonus, 150 Euro einmalig für Grundsicherungsbeziehende, reduzierte Mehrwertsteuer für die Gastronomie bis Ende 2022. Und Unternehmen mit Corona-bedingten Verlusten sollen entlastet werden. Doch all das stößt auch auf Kritik. Theo Gers hat Stimmen gesammelt.
Die Koalition hat in der Pandemie noch einmal geliefert und knapp 8,5 Milliarden Euro locker gemacht. Dennoch hagelt es Kritik. Beispiel 1, Familien. Sie erhalten pro Kind einmalig einen Bonus von 150 Euro auf das Kindergeld. Er wird nicht mit der Grundsicherung, wohl aber bei Besserverdienenden mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Heißt übersetzt, untere Einkommen profitieren stärker. 150 Euro Einmalzahlung erhalten auch erwachsene Hartz-IV-Empfänger. Dennoch sprechen Gewerkschaften oder die Linkspartei von einem Tropfen auf den heißen Stein. Arme mit 150 Euro abzuspeisen sei beschämend, so Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. 100 Euro mehr, und zwar pro Monat, seien nötig. Hubertus Heil, SPD-Sozialminister, macht die Gegenrechnung auf.
Stellen Sie sich vor, Vater und Mutter sind in der Grundsicherung und haben zwei Kinder. Dann bedeuten die Maßnahmen, dass es beim Corona-Zuschlag jeweils 150 Euro pro Erwachsenen gibt, in diesem Fall also 300 Euro. Und für jedes Kind auch nochmal 150. Macht zusammen summa summarum 600 Euro. Und für Menschen, die nicht viel zur Verfügung haben, sind 600 Euro schon eine wirkliche Hilfe, die im Alltag auch konkret ankommt.
Unzufriedenheit gärt auch wegen des zweiten Beschlusses zum Verlustrücktrag. Unternehmen können schon jetzt Verluste aus der Pandemie mit Gewinnen des Vorjahres verrechnen. Das senkt die für das vorherige Jahr zu zahlenden Steuern. Die Firmen bleiben liquide. Nun wird der Höchstbetrag für diesen Verlustrücktrag auf 10 bzw. bei Zusammenveranlagung etwa eines Unternehmer-Ehepaares auf 20 Millionen Euro verdoppelt. Doch für das Handwerk oder den Mittelstand geht es an der Praxis vorbei, wenn Verluste unverändert nur mit dem jeweiligen Vorjahr verrechnet werden dürfen, kritisiert Marco Buschmann, FDP.
Wenn Sie als Unternehmer mit Ihrer Steuererklärung im Jahr 2021 Ihre Verluste mit Gewinnen des Jahres 2020 verrechnen wollen, dann aber feststellen, dass die Pandemie auch wirtschaftlich schon im Jahr 2020 gewütet hat und dort auch nichts anderes zustande kam als Verluste, bringt Ihnen die Regelung am Ende nichts.
Doch es gibt auch die umgekehrte Variante, also Betroffene, die die Beschlüsse loben und Experten, die mit ihnen hadern. Rundum zufrieden ist beispielsweise der Branchenverband DEHOGA wegen der verlängerten Mehrwertsteuersenkung für Gaststätten und Restaurants auf 7%. Eigentlich sollte das Ende Juni auslaufen, nun gilt die Sonderregel 1,5 Jahre länger bis Ende 2022. Das hilft der Gastronomie ab dem Moment, ab dem sie wieder öffnen darf. Der Wirtschaftsweise Lars Feld kanzelt das hingegen als Wahlgeschenk ab. Fabio De Masi von den Linken sieht es ähnlich. Die Regel helfe nur dort, wo es noch Umsätze gebe. Kein Wumms, aber sinnvoll. Dieses Urteil des Wirtschaftsweisen Achim Truger über die gestrigen Beschlüsse ist auch eine Anspielung darauf, dass Finanzminister Olaf Scholz gestern Abend sehr wohl darauf achtete, den Finanzrahmen einzuhalten. Scholz heute früh im Deutschlandfunk.
Was ist im Haushalt dafür Vorsorge getroffen, dass wir solche Entscheidungen treffen können?
Tatsächlich hat Scholz derzeit noch Reserven, weil die Schuldenbremse wie schon im letzten Jahr auch dieses Jahr ausgesetzt ist. Die Probleme beginnen ab 2022.
Selbst wenn alles gut läuft, werden wir zu den Einnahmen, die wir noch im guten Jahr 2019 prognostiziert haben, für 22, 23, 24 und 25 nicht wieder zurückkehren. Wir werden mehr Einnahmen haben als heute, aber weniger als damals vorhergesagt.
Finanzminister Olaf Scholz im Beitrag von Theo Gers. Steuererleichterungen für Unternehmen und ein Kinderbonus für Familien, darauf haben sich Union und SPD verständigt. Was bringt der Kinderbonus von 150 Euro? Das hat die Alleinerziehende Eva-Maria Vogt heute in einem digitalen Bürgerdialog mit der Kanzlerin deutlich gemacht.
Mein Kind braucht jetzt medizinische Masken, sobald die Schule wieder losgeht. Diese 150 Euro stehen zur Hälfte dem unterhaltszahlenden Vater zu. Da bleiben also noch 75 Euro, die bei mir hängen bleiben. Davon kann ich nicht mal die Masken finanzieren für die nächsten Monate. Und ich glaube, Familien, die in einer finanziell deutlich prekäreren Situation leben, die trifft das noch sehr, sehr viel härter als jetzt mich.
Ja, und wie hart es diese Familien trifft, die Eva-Maria Vogt da angesprochen hat, das konnte ich besprechen mit Bernd Sigelko. Er ist Gründer der Arche in Berlin, die sich um Kinder aus prekären Verhältnissen kümmert. Herr Sigelko, bei einer größeren Familie kann durch die neuen Hilfen einiges zusammenkommen. Damit zeigt auch die Bundesregierung, dass sie auch die Ärmsten nicht vergisst in dieser Pandemie.
Naja, gut, ich sag mal so, ein wenig Geld ist besser als gar kein Geld, aber wenn man mal rechnet, welche Belastung die Familien jetzt haben, deren Kinder immer zu Hause sind, kein Schulessen mehr da ist, was sie jetzt zusätzlich bezahlen müssen. Das Homeschooling kostet auch Geld, man braucht viel mehr Materialien, was man sonst auch in der Schule hat. Und eigentlich sind diese 150 Euro, kommen sie jetzt eigentlich zu einem komplett falschen Zeitpunkt, denn die großen Rechnungen kommen am Ende des Jahres, wenn nämlich die Nachzahlung kommt für Strom, Wasser und für die Kosten, die man zu Hause hat. Und da reichen 150 Euro pro Kind garantiert nicht.
Jetzt haben Sie gerade schon das Mittagessen angesprochen. Da hat die Bundesregierung ja eigentlich zugesagt, wer Anspruch auf ein Schulmittagessen hat durch das Bildungs- und Teilhabepaket, der soll auch in Zeiten von Schulschließungen versorgt werden. Klappt das nicht?
Na, die Bundesregierung hat ja auch gesagt, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist und dass die Laptops bei den Kindern angekommen sind. Das hat in den Ballungsgebieten ja auch nicht funktioniert.
Das heißt also auch die Tablets, die da versprochen wurden, die eigentlich vom Jobcenter bezahlt werden müssen, ist Ihre Erfahrung jetzt, das kommt nicht an?
Also wir haben 4.500 Kinder in unseren Archen und davon haben vielleicht von der Schule 20 Kinder Laptops bekommen, die anderen nicht. Das Geld ist vielleicht da, aber das hapert ja da schon dran, dass niemand bei den Menschen zu Hause das einrichtet. Die können das in der Regel nicht. Und es ist ein so großer administrativer Aufwand, der von den Schulen geleistet werden muss, dass es bundesweit außer in Bremen nirgends funktioniert. Und anstatt sich ein Beispiel an Bremen zu nehmen, die nämlich 100.000 Laptops bzw. iPads an Kinder verteilt haben, nimmt man sich kein Beispiel, sondern jedes Bundesland versucht es selbst zu regeln und überall funktioniert es nicht.
Wenn wir nochmal zu den Ausgaben kommen, Sie haben jetzt gesagt, das sind die Stromrechnungen, die da vielleicht noch an Nachzahlungen kommen. Würden Sie dann sagen, die 150 Euro reichen hinten und vorne nicht, es braucht viel, viel mehr Geld?
Naja, Geld ist immer eine Sache. Natürlich müssen die Lebenshaltungskosten angepasst werden und die Menschen in ihrer Notsituation müssen unterstützt werden. Punkt. Das heißt aber, 150 Euro sind dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das müsste man vielleicht jetzt mal 3-4 Mal im Jahr in diesem Jahr machen, damit die Menschen auch tatsächlich mit dem Geld klarkommen. Allerdings muss man sowieso Geld in die Hand nehmen, um den Menschen zu zeigen, wir denken an euch. Gerade Familien mit Kindern, auch aus nicht prekären Situationen, haben häufig das Problem, sie sind mit dem Homeschooling überfordert. Und damit ist es schon die mittlere Bildungsschicht völlig überfordert.
Wenn wir noch mal kurz beim Geld bleiben, ich muss das jetzt auch mal fragen. Einige unterstellen ja gerne, dass das Geld nur in Zigaretten investiert wird.
Naja, wir haben 3 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Wenn deren Eltern alle saufen und rauchen würden, dann hätten wir ein anderes gesellschaftliches Problem. Der größte Teil von Menschen, wo Kinderarmut ist, das sind alleinerziehende Mütter und das sind Kinder von Migranten. Und in der Regel rauchen Migranten nicht.
Das Geld, haben Sie gesagt, hilft ja da am Ende nicht. Ein Laptop, so wie Bremen das macht, ist schon eine gute Hilfeleistung. Aber bräuchte es darüber hinaus noch was anderes? Was hören Sie da so von den Familien, mit denen Sie Kontakt haben?
Naja, wir sind ja in vielen Bereichen Entwicklungsland, obwohl wir das Land der Dichter und Denker sind. Überlegen Sie mal, bei uns funktioniert das Internet flächendeckend nicht. Zu Hause haben die Eltern ja häufig auch nur ein schwaches Internet, weil sie vielleicht im Monat nicht die 40 oder 50 Euro sich leisten können, um ein schnelles Internet zu haben. Dann sind natürlich ganz viele Mehrausgaben jetzt in einer Zeit, wo alle zu Hause sind. Die Kinder müssen ja auch beschäftigt werden. Die leben gerade bei unseren Familien auf engstem Raum mit sehr vielen Personen. Und da muss man schon sehr einfallsreich sein, um seine Kinder zu beschäftigen. Und das kostet Geld in der Regel.
Wie ist es denn damit? Normalerweise haben Sie ja auch Kontakt mit den Kindern, beschäftigen die Kinder dann auch in der Arche. Hat man da versäumt, vielleicht auch, ich sag mal, Konzepte zu entwickeln, dass man auch weiterhin Kontakt zu den Kindern hält?
Ja, nun hat man ja am 16. März 2020, haben ja alle Organisationen in Deutschland einschließlich der Regierung den Kopf in den Sand gesteckt, gesagt, wir haben jetzt eine Pandemie und jetzt haben wir Lockdown und irgendwann geht das wieder vorbei. Und viele sind aus ihrem Dornröschenschlaf nicht mehr aufgewacht. Wir hatten ja schon immer die Adressen und Telefonnummern der Personen, die zu uns in die Einrichtung kommen und konnten dadurch natürlich sofort am nächsten Tag auch vor der Tür stehen und sie unterstützen. Aber viele haben eben nicht reagiert. Die denken, es wird in ein paar Wochen vorbei sein und alles ist gut. Aber diese paar Wochen ziehen sich jetzt seit 11 Monaten hin. Und weder die Kultusminister haben darauf reagiert, noch die Jugendämter. Denn der Kinderschutz, das ist ja auch ein großes Problem. Wir haben immer mehr Kinder, die betroffen sind von häuslicher Gewalt. Und da passiert ja auch nicht so viel.
Ganz konkret Ihre Arbeit, wie gestaltet die sich dann im Moment? Wie schaffen Sie es noch, Kontakt aufzunehmen?
Naja, wir machen im Moment gerade nur Schadensbegrenzung, weil es für uns immer herausfordernder wird. Wir haben am 17. März letzten Jahres waren wir bei 1630 Familien zu Hause und haben den Bedarf ermittelt, was sie an Lebensmitteln brauchen, und haben dann während dem ersten Lockdown jede Woche Lebensmittel in die Familien gebracht, haben an der Tür einen moralischen Aufbau geschaffen. Wir haben über Nacht eine virtuelle Arche gegründet, in die wir mit den Kindern Homeschooling und Hausaufgaben via FaceTime machen. Wir haben Hunderte von Smartphones verteilt, mittlerweile 600 Laptops und Tablets, damit wir mit unseren Kindern auch schulfähig bleiben. Wir machen ein Nachmittagsprogramm über YouTube, wo wir die ganze Familie an den Fernseher holen und mit ihnen Wettkämpfe machen. Und wir sind jeden Tag 24 Stunden über WhatsApp zu erreichen, was keine andere Hilfsorganisation ist, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber unsere Menschen haben ja permanent kein Geld auf ihrem Handy, müssen aber trotzdem auch in der Nacht sich mal auskotzen, auf Deutsch gesagt.
Bernd Segelko, Gründer der Arche in Berlin, sagt, für Grundsicherungsbeziehende gibt es noch immer nicht genug Unterstützung. Eine andere Kritik an den neuen Beschlüssen lautet, Solo-Selbstständige werden noch immer zu wenig bedacht. Immerhin gibt es mittlerweile überhaupt Corona-Hilfszahlungen für Solo-Selbstständige. Doch ein Teil von ihnen profitiert nicht davon. Menschen, die nur im Nebenerwerb selbstständig sind. Vivien Leue mit einem Beispiel.
Ich erinnere mich noch, ich glaube, der Lockdown selber war um den 12. März rum, und genau in der Woche sollte ein Engagement mit dem MDR in Leipzig stattfinden und dann wurde es eben abgesagt.
Martin ist Musiker, Gitarrist, seit fast 3 Jahrzehnten schon. Er möchte hier nur mit seinem Vornamen genannt werden.
Es kam dann hintereinander weg. Mit dem NDR hätte ich irgendwas gemacht, das wurde auch abgesagt. Dann gab es Sommerfestspiele, bei denen ich seit 8 Jahren als Gitarrist am Start bin. Das wurde auch abgesagt. So kam wirklich eins zum anderen.
Durch die Corona-Pandemie hat der Musiker im vergangenen Jahr einen Großteil seiner Aufträge verloren. Etliche Gagen fielen aus. Zum Glück, sagt der 53-Jährige, ist er seit gut 6 Jahren nicht mehr allein nur selbstständig tätig, sondern auch noch angestellt als Gitarrenlehrer an einer Musikschule.
Man kann es so aufteilen in freiberufliches, vielleicht 45% des Umsatzes und 55% ist eben die Anstellung.
Der Musiker ist froh, wenigstens sein Angestelltengehalt noch weiter zu bekommen. Das Loch in der Haushaltskasse durch die ausgefallenen Gagen spürt er trotzdem. Und dieses Loch, so weiß er mittlerweile, wird auch niemand stopfen. Denn die aktuellen Hilfsprogramme für Künstler und Solo-Selbstständige, sie gelten nicht für ihn.
Irgendwo stand eben dieser Passus 51%, und wenn ich eben nur bei 45 liege, gehe ich eben leer aus.
51% der Jahresumsätze müssen aus der Selbstständigkeit kommen, um für ausgefallene Umsätze bzw. Betriebskosten Hilfen beantragen zu können, bestätigt auch Marc Schürmann von Alarmstufe Rot, einem Bündnis der Veranstaltungsbranche.
Die Selbstständigen im Nebenerwerb, die gehen im Moment komplett leer aus.
Diese Regelung betrifft bei weitem nicht nur Musiker wie Martin, sagt Marc Schürmann.
Denken wir mal an den IT-Freelancer zum Beispiel, der über 3-4 Monate ein Projekt durchführt. Die Firma, die ihm den Auftrag gibt, die gehen in der Regel hin und stellen diesen IT-Freelancer ein, weil sie halt befürchten, dass es sonst zum Thema Scheinselbstständigkeit irgendwelche Probleme gibt.
All diese unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse werden in den Corona-Hilfsprogrammen überhaupt nicht einbezogen, kritisiert Schürmann.
Für viele ist es normal heutzutage, dass sie eine Mischung aus Gewerbebetrieb oder Selbstständigkeit, Freiberuf zusammen mit einem Angestelltenverhältnis haben.
Von Seiten der Bundesregierung heißt es, Selbstständige, die in der Pandemie ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können, stehe ein vereinfachter Zugang zur Grundsicherung, also Hartz IV, offen. Für Marc Schürmann ist diese Antwort
ein Zeichen der Geringschätzung den Selbstständigen gegenüber.
Und auch Musiker Martin sagt, wenn Menschen, die Jahre, zum Teil Jahrzehnte lang mit ihren Künsten und Fertigkeiten gut für sich sorgen konnten und Einkommens- wie Umsatzsteuern gezahlt haben, plötzlich Grundsicherung beantragen müssten.
Das ist also wirklich sehr heftig, finde ich.
Denn Engagements und Aufträge seien ja nicht deshalb weggebrochen, weil die Selbstständigen ihre Arbeit nicht mehr gut machten, sondern aufgrund der behördlichen Corona-Regeln.
Letztendlich leisten wir ja durch dieses Arbeitsverbot auch einen solidarischen Akt und tun unseren solidarischen Teil dazu, dass wir mit dieser Pandemie klarkommen.
Nun erwarte er diese Solidarität auch von der Regierung.
Vivian Loye berichtete. Vor 2 Jahren brach ein Damm im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und der Bergbaukonzern Vali hat sich nun zur Zahlung von umgerechnet fast 6 Milliarden Euro für die Folgen bereit erklärt. Ivo Marucic.
2 Jahre nach dem verheerenden Dammbruch von Brumadinho ist das Tauziehen um die Entschädigung beendet. Der Bergbaukonzern Vali zahlt umgerechnet 5,8 Milliarden Euro für die sozialen und ökologischen Schäden der Katastrophe. Die Angehörigen der Toten hatten bereits Entschädigungen erhalten. Vor 2 Jahren war der Damm eines Rückhaltebeckens an einer Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais gebrochen. Die Schlammlawine begrub Teile des Werksgeländes und der darunter gelegenen Stadt Brumadinho unter sich. 259 Menschen wurden getötet, 11 weitere Vermisste konnten bis heute nicht gefunden werden. Die strafrechtliche Verantwortung für die Katastrophe ist noch nicht geklärt. Angeklagt sind 11 frühere Mitarbeiter des Vali-Konzerns und 5 ehemalige Mitarbeiter des TÜV Süd. Die deutsche Prüforganisation hatte dem Unglücksdamm wenige Monate vor der Katastrophe noch Stabilität bescheinigt.
Die Deutsche Bank kannte in den vergangenen Jahren vor allem eines, rote Zahlen. Doch nun scheint sich der Umbau ausgerechnet im Pandemiejahr auszuzahlen. 2020 hat die Bank wieder einen Gewinn gemacht. Ganz anders als die Commerzbank, die überraschend einen hohen Verlust meldet. Was davon zu halten ist, hat sich Brigitte Scheutes angesehen.
Ein wenig stolz war Christian Sewing anzusehen, als der Deutsche Bankchef heute nach 5 Verlustjahren in Folge wieder einen Gewinn verkünden konnte. Und das ausgerechnet für das Corona-Jahr 2020.
Wir haben unsere Erträge 2020 deutlich gesteigert und sind zuversichtlich, dass sich ein erheblicher Teil dieses Zuwachses als nachhaltig erweisen wird. Auch ein wirklich sehr guter Start in das neue Jahr hat uns in dieser Zuversicht für unser Geschäft ganz und gar bestärkt.
624 Millionen Euro Überschuss waren es genau, nach einem Verlust von 5,3 Milliarden Euro für 2019. Allerdings muss man von diesem Gewinn noch die Zinszahlungen an die Gläubiger nachrangiger Anleihen abziehen, sodass unter dem Strich dann 113 Millionen Euro Überschuss stehen. Der Gewinn wurde jedoch zum größten Teil im Investmentbanking erzielt, dem Bereich also, den die Deutsche Bank eigentlich zurechtgestutzt hat. Denn das Kapitalmarktgeschäft boomte im Corona-Jahr. Doch stellt die Bank andererseits auch 1,8 Milliarden Euro für faule Kredite zurück. Analysten zeigten sich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Schließlich sei die Bank noch in der Restrukturierung, meint etwa Philipp Häßler von Pareto Securities.
Allerdings ist halt wirklich die Frage, inwieweit der Rückenwind vom Kapitalmarktumfeld anhält. Und dann bleibt es halt spannend zu sehen, wenn der nachlässt, inwieweit das Privat- und das Firmenkundengeschäft halt dann auch wirklich den Konzern tragen können mit.
Die Aktionäre aber gehen dieses Jahr wieder leer aus, anders als wahrscheinlich die Investmentbanker, denn die dürften wohl ihre Boni erhalten. Das werde man handhaben wie gewohnt, meinte Sewing.
Wir achten darauf und wir sind uns natürlich der allgemeinen Lage bewusst. Auf der anderen Seite sind wir in einem globalen Wettbewerb und werden natürlich wettbewerbsgerecht auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlohnen. Jetzt warten wir mal den endgültigen Bericht im März ab. Aber natürlich, wenn Sie international tätig sind, dann müssen Sie auch den Wettbewerb im Auge behalten.
Andererseits aber will das Geldhaus die Kosten weiter senken und das noch etwas ehrgeiziger als bisher geplant. Dazu soll die Zahl der Filialen um 100 auf 400 sinken. Knapp 85.000 Vollzeitstellen gab es Ende 2020 noch im Konzern. Deren Zahl sollte bis Ende kommenden Jahres auf weltweit 74.000 schrumpfen. Dabei bleibt es wohl, bestätigte Sewing heute.
Der grundsätzliche Weg, den wir eingeschlagen haben, mit den grundsätzlichen Parametern und dem allgemeinen Trend, der hat weiterhin absolut Bestand.
Während die Deutsche Bank mit ihrem Umbau schon weit fortgeschritten ist, steht der bei der Commerzbank noch an. Gestern Abend stimmte der Aufsichtsrat der teilverstaatlichten Bank den Sparplänen des neuen Vorstandschefs Manfred Knof zu. Ein Viertel der noch knapp 40.000 Stellen wird gestrichen. In Deutschland wird jeder dritte Job wegfallen. Die Zahl der Filialen schrumpft von knapp 800 auf 450. Knof verspricht nun eine nachhaltig profitable Commerzbank. 2020 wird diese jedoch wegen des Umbaus als auch einer deutlich höheren Risikovorsorge mit einem Verlust von knapp 3 Milliarden Euro abschließen. Überleben werde sie dennoch, glaubt Analyst Häßler.
Die Maßnahmen dienen ja dafür, vor allem, dass die Commerzbank da wieder deutlich profitabler wird. Und das sind, so bitter das auch ist, was die Mitarbeiterreduktion angeht, denke ich, die richtigen Schritte.
der Analyst Hessler im Beitrag von Brigitte Scheutes. Wer sein Auto verkaufen möchte, der landet mitunter auch bei Gebrauchtwagenhändlern im Internet. Die Auto1-Gruppe etwa betreibt gleich 3 Plattformen. Online wird ein Preis ausgehandelt, anschließend gibt man das Auto dann ab. Und manchmal wird der Preis dann auch nochmal nach unten korrigiert. Auto1 verkauft die Autos dann weiter, etwa an Gebrauchtwagenhändlerinnen. Mit diesem Geschäftsmodell ist die Gruppe nun an die Börse gegangen und die Aktien waren sehr gefragt, weiß Nicolas Buschlüter.
So, schreiten wir zur Tat. Erster Preis, Auto 1 Group an der Frankfurter Börse, 55 Euro.
Wenige Worte für ein fulminantes Börsendebüt. 55 Euro, das zeigt, wie groß die Nachfrage schon in den ersten Minuten an den Aktien des Betreibers von wirkaufendeinauto.de ist. Der Ausgabepreis lag kurz davor noch um fast die Hälfte niedriger. 1,8 Milliarden Euro nimmt das Berliner Unternehmen mit dem Börsengang ein. Christian Bertermann, einer der beiden Firmengründer, ist auf einen Schlag Millionär geworden. Vieles vom Geld, erzählt er, werde nun in den Ausbau der Internetplattform gesteckt.
In den nächsten Jahren werden wir eben sehr, sehr stark sehen, dass die Nachfrage in dem Bereich online eben wächst. Weil es ist einfach angenehmer, wenn ich Ihnen das Auto vor die Haustür liefere und Sie es dann in Ruhe Probe fahren können.
Vergangenes Jahr schrieb Auto 1 noch rote Zahlen. Die Corona-Krise hat dem Gebrauchtwagengeschäft erheblich geschadet. Trotzdem sehen viele Experten in dem Konzept, europaweit Autos übers Internet zu vertreiben, großes Potenzial. Auch Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Frankfurter Goethe-Uni. Allerdings könnte der Plan, mehr Autos direkt an Privatkunden zu verkaufen, problematisch werden.
Denn sehr viele Gebrauchtwagenhändler werden es möglicherweise nicht mögen, dass auf der einen Seite man sie beliefert, auf der anderen Seite aber sozusagen direkt an Endkunden herangeht. Also da wird man die Vertriebsstrategie sehr genau austarieren müssen. Das ist aber bei solchen gemischten Geschäftsmodellen nicht einfach.
Trotzdem freut sich die Frankfurter Börse über den größten Börsengang seit 2,5 Jahren.
Soweit zum Börsengang von Auto 1. Und wie sich der Markt heute sonst entwickelt hat, das beobachtet für uns Jan Plate. Kann der DAX denn die 14.000 Punkte erreichen?
Er hat sie erreicht und kann sie im Moment auch halten. Der DAX mit einem Plus von fast 1% bei 14.053 Punkten. Damit fehlen dem DAX nur rund 80 Punkte zu einem neuen Allzeithoch.
Bayer hat einen weiteren Glyphosat-Vergleich geschlossen. Was sieht der vor?
Also zum einen wird das Konzept überarbeitet, wie mit künftigen Klagen umgegangen wird. Geplant ist auch ein wissenschaftliches Beratungsgremium. Dessen Erkenntnisse sollen zwar nicht rechtlich bindend sein, aber die können in künftige Verfahren als Beweismittel einfließen. Es deuten sich also Lösungen an in dieser langwierigen, milliardenschweren Geschichte. Und die Bayer-Aktie, sie steigt doch recht solide um fast 5%.
Die Deutsche Bank mit dem ersten Gewinn seit 2014, wie kommt das an?
Wegen der Corona-Krise ist an den Märkten kräftig hin und her gegangen. Das hat das Handelsgeschäft dann einträglicher gemacht. Mancher hat sich in der Krise mit Anleihen neues Geld besorgt. Damit ist es im Investmentbanking eben gut gelaufen. Allerdings fragt sich mancher, ob das wirklich nachhaltig ist. Und deswegen die Deutsche Bank-Aktie zwischen Plus und Minus springt sie hin und her. Jetzt mit einem Abschlag von 0,25%. Während die Commerzbank ja nach vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr einen Konzernverlust von knapp fast 3 Milliarden Euro verbucht, ja auch wegen Umbaukosten. Andererseits eben bei der Commerzbank ist der Weg frei für den Abbau von zehntausenden Stellen und hunderten Filialen. Auch bei der Commerzbank-Aktie geht es heute mal zwischen Minus und Plus hin und her, jetzt mit einem Abschlag von 0,5%.
Wir haben uns in den vergangenen Tagen ja viel mit GameStop beschäftigt und dem rasanten Kursanstieg. Das Ganze ist jetzt auch ein Thema für die US-Finanzministerin, für Janet Yellen. Sie hat ein Treffen dazu einberufen. Sind denn da konkrete Ergebnisse heute zu erwarten?
Das könnte noch ein bisschen dauern. Janet Yellen plant nicht unbedingt sofortige Konsequenzen nach diesen Kursturbulenzen rund um den Videospielehändler GameStop. Man will da erst auch noch mal ein bisschen genauer verstehen, was da an den Märkten geschehen ist. Und die amerikanische Börsenaufsicht SEC zum Beispiel, die sucht wohl auch noch in den sozialen Medien nach Hinweisen für Fehlverhalten. Da ist die Frage, ob der GameStop-Kurs vielleicht mit falschen Informationen beeinflusst wurde.
Dann schauen wir noch, wie sich heute der Euro entwickelt hat.
Der Euro, der notiert etwas niedriger bei $1,1974. Dann bei den deutschen Staatsanleihen, da hat sich heute kaum was getan. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert bei minus 0,50%. Allerdings der Goldpreis, da geht es sehr deutlich nach unten. Der Goldpreis verliert rund $46 im Vergleich zu gestern Nachmittag und fällt damit auf etwa $1,788.
Und das war Jan Plate mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und im Anschluss dann Kultur heute mit Anja Reinhardt. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich sage Tschüss.